Heute im Podcast Lauren Riedel und Tom Schmidt von der deutschen Streetwear-Marke Returnity. Die beiden sprechen im Podcast darüber, wie sie es schafften, von nur einem verkauften T-Shirt zu mehreren Millionen Euro Jahresumsatz zu kommen, welche Herausforderungen das Ganze mit sich bringt und was sie antreibt. Ich durfte die Jungs schon vor einigen Jahren kennenlernen und ihren Weg seit Gründung mitverfolgen. Letztes Jahr sind sie dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob wir Returnity bei der Entwicklung und Produktion ihrer ersten eigenen Schuhe unterstützen und beraten würden. Das haben wir auch getan und in 2 Tagen ist es soweit und Returnity launcht den ersten eigenen Schuh, während wir im Hintergrund schon an Modell 2 und 3 arbeiten. Diese Dienstleistung bieten wir, die Born Originals GmbH, ab sofort unter dem Namen Nano Things Footwear in Zusammenarbeit mit unserem portugiesischen Geschäftspartner an. In dieser Folge gehen wir also auch auf die Entwicklung eines Schuhs ein und nehmen euch mit in den Prozess. Ich freue mich sehr über die Folge und wünsche ganz viel Spaß beim Hören. Let's go!
Und wir haben uns halt mal irgendwann gefragt, was wollen wir denn haben und was wollen wir denn kaufen? Was finden wir irgendwie cool für unsere eigene Marke? Und ich glaube, da war uns sehr wichtig, dass wir, wenn wir das jetzt noch lange machen, auf jeden Fall authentisch dabei sind und uns mit dem, was wir machen, identifizieren können. Weil sonst geht irgendwann die Motivation, denn Lauren, mein Hauptantrieb ist nicht das Geld dahinter oder was auch immer, sondern die Brand ist unser Hauptantrieb. Der Schiff war natürlich dann, wo wir von, in Anführungszeichen, Teilzeit in die Vollzeit reingegangen ist, wo wir einfach dann 110% committed waren zur Marke und irgendwie nicht mehr nebenbei ein Side-Project. Dann sind wir auch nach Oldenburg gezogen, haben hier unser erstes kleines Office angemietet, hatten ein kleines Team. Wir waren dann 5, 6, 7 Leute. Und mit einem Team kommen dann aber natürlich, also ist es klar, wenn du mehr Manpower hast und einfach, dann schaffst du mehr so und dann wirst du auch anders wachsen. Aber damit kam auch der Druck. Und der Druck war dann auch da, dass wir einen gewissen Umsatz brauchen, weil wir hatten dann einfach das erste Mal in unserem Leben wirklich Umkosten, Personalkosten. Wir mussten uns selber finanzieren. Wir haben uns bis 2021 keinen einzigen Cent aus der Firma ausgezahlt. Wir haben sogar 2020, wo wir wirklich schon auch 6-stellig Umsatz gemacht haben, nicht mal einen Cent ausgezahlt. Gar nichts, wir haben sogar unsere Cola-Kiste selber gekauft. Jede Woche, da haben wir uns abgewechselt.
Ich kann gar nicht sagen, warum das so viel emotionaler ist als alles andere. Vielleicht liegt es auch daran, weil irgendwie schon zig Brands es geschafft haben, irgendwie mal ein T-Shirt zu bedrucken, aber so einen eigenen Sneaker rauszubringen, ist nochmal was anderes. Aber ja, also der ganze Prozess super spannend. Wir waren ja zusammen auch gemeinsam mit dir in Portugal und mal auch so eine Sneaker-Produktion zu sehen oder allgemein so eine Schuhproduktion ist auf den ersten Blick gar nicht der Riesenunterschied zu Textil. Also wenn ich jetzt so die Fabriken vergleiche etc. Aber die Abläufe ist dann doch schon deutlich mehr Handwerk und dann wird dann nochmal der Hammer angesetzt und rumgeklopft und der Leisten angepasst und Co. Also das ist schon wirklich super spannend und dann am Ende des Tages doch nochmal was ganz anderes.
Ja, ich glaube, deswegen sind wir auch sehr dankbar, das mit dir zu machen. Eine Sache, die man sehr leicht unterschätzt. Ich glaube, es gibt viele, viele Schuhe draußen auf dem Markt, die sehr schnell kaputt gehen, wo die Leute vielleicht die Sohle sich leicht löst oder keine Ahnung was. Das ist einfach, wie Laurent schon gesagt hat, ein viel technischeres Produkt. Und da muss man auf jeden Fall einen Experten dabei haben.
Klar, also ich glaube, in dem Markt, also speziell in dem Streetwear-Markt, in dem wir unterwegs sind, gibt es nicht eine Handvoll oder gibt es nicht viele Brands, die Sneaker anbieten können oder es aktuell tun. Und da sehe ich auf jeden Fall oder sehen wir auf jeden Fall gerade großes Potenzial, da eine Lücke zu füllen oder eben da zu sein und als einer der wenigen Vorreiter zu sein. Und das ist natürlich ein Momentum, was wir mitnehmen wollen. Und Sneaker 2, können wir auch schon sagen, ist in Planung und für den Sommer ist was in Planung. Also das Thema Footwear wird auf jeden Fall spannend und wird uns auch in der Zukunft noch begleiten.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti, ich bin Gründer von Born Originals und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihrem Weg, ihren Meilensteinen und vielem mehr erzählen. Manche Folgen nutze ich auch, um mit dir meine Gedanken zu teilen und hoffe, dass dich der Podcast inspiriert, deine Träume und Ziele weiter zu verfolgen, also deinen individuellen Weg zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn sie dir gefällt, dann abonniere und bewerte den Podcast gerne. Das hilft uns dabei, das Format weiter zu verbreiten. Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere, heute in Oldenburg mit Lauren Riedel und Tom Schmidt. Ihr seid die Gründer und Geschäftsführer der Returnity GmbH. Schön, heute hier zu sein. Hallo.
Freut uns auch, dass du da bist. Yes. Vielen Dank, Melvin.
Vielen Dank, dass du dir unsere Story mal anhörst.
Ja, ich meine, ich kenne eure Story ja, aber wir wollen das natürlich mit den Zuhörenden hier teilen und eure Story noch ein bisschen weiter publik machen. Ihr seid eine Streetwear-Brand oder habt eine Streetwear-Brand gegründet hier in Deutschland, in Oldenburg. Macht derzeit mehrere Millionen Euro Jahresumsatz und habt eine Community aus Zehntausenden von Kunden, also habt schon richtig was gerissen, habt jetzt auch wieder Jubiläum, da kommen wir gleich zu, das wievielte Jubiläum das ist. Und ihr bringt jetzt den ersten Sneaker raus und da dürfen wir euch als NanoThings Footwear, also unsere Agenturdienstleistung, betreuen bei der Entwicklung und der Produktion. Das freut uns sehr und auch darauf wollen wir natürlich im Podcast eingehen. Werdegang kommt gleich. Stellt euch aber gerne mal kurz vor und sagt, was macht Returnity? Wer ist so eure Kundschaft und ja, was macht euch aus?
Yes, sehr gerne. Also gegründet 2018. 2018 das erste Mal in den Start gegangen mit dem ersten Online-Shop damals als reine D2C-Social-Media-Brand und auch über Social Media dann ja fortfolgend dann gut gewachsen, glaube ich, ganz gute Steps gemacht und eine gute Community aufgebaut. Nahezu nur männlich, Durchschnittsalter irgendwo zwischen 18 und 24 aktuell. Und jetzt befinden wir uns Status Quo in einer ganz spannenden Transformation, denn das ist das, wo wir herkommen und wir wollen eben jetzt gerade den großen Shift machen, um uns eben raus aus dieser Social-Schublade zu bewegen, hin zu einer wirklich richtig renommierten Brand.
Ja, ich glaube, ich kann gar nicht so viel ergänzen. Wichtige Schritte für uns jetzt vor allem der Schritt in den Handel. Wir wollen den Wholesale-Geschäft öffnen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weite Vertriebskanäle zu erschließen. Haben auch in Planung, Point of Sale anzugehen, also unsere ersten eigenen Stores zu machen. Ich glaube, das alles ist sehr, sehr wichtig in unserer Markenwahrnehmung, unserer Markengröße jetzt. Und ich glaube, die vergangenen Jahre viele, viele gute Steps gemacht, gerade auch im Online-Marketing-Bereich, aber auch was das ganze Produkt angeht, haben wir uns da wirklich auch, glaube ich, abgesetzt, jetzt in den vergangenen Monaten. Und das geht es jetzt mit weiteren Maßnahmen zu behaupten, um halt ein bisschen raus aus dieser ganzen Social-Bubble zu kommen, weil wir ja schon in einem höheren Preissegment jetzt verkaufen. Ich würde selber sagen, so dass wir Luxury-Studio machen im Affordable-Luxury-Bereich, halt verkaufen. Unser T-Shirt kostet so 75 Euro. Und wir sind halt auch angefangen mit selbstbedruckten T-Shirts von, weiß ich, 30 Euro. Und das ist natürlich eine Transformation in den letzten Jahren. Aber auch, glaube ich, das ist unsere Vision so. Wir haben uns mal vor circa anderthalb Jahren die Frage gestellt, wo wir auch relativ große Angebote hatten, das ganze Ding vielleicht relativ schnell aufzublasen über verschiedene Handelskanäle, was dann vielleicht schnell ein Wachstum gebracht hat, haben wir uns überlegt, was wollen wir eigentlich? Und wir haben gesagt, wir wollen wirklich nachhaltig und langfristig eine Brand aufbauen, mit der auch wir uns identifizieren können und haben irgendwie nicht das Ziel, in ein, zwei Jahren Exit zu machen, sondern wollen hier aus Oldenburg heraus nachhaltig und langfristig eine der größten Brands Europas aufbauen.
Ich glaube, was man da auch noch zu sagen kann, wo du gerade sagst, die Nachhaltigkeit, was man zu dir und mir auch noch speziell sagen kann, dass uns irgendwie das Unternehmertum bei dem Ganzen besonders viel Spaß macht, aber eben auch besonders wichtig ist, dass wir eben nicht nur rein aus dem kreativen Ansatz gegründet haben und gesagt haben, wir wollen uns irgendwie mit der Mode selbst verwirklichen, sondern wir hatten schon immer irgendwie den Ansatz, uns selbstständig zu machen und dann war ja eher die Überlegung im zweiten Step, was ist quasi das Mittel zum Zweck, überspitzt gesagt. Und ja, deswegen investieren wir aber eben auch wahnsinnig viel ins Unternehmen, ins Unternehmertum und versuchen da wirklich saubere Strukturen von Anfang an aufgebaut zu haben oder eben auch weiter auszubauen und haben da eben, glaube ich, einen stabilen Background geschaffen.
Ja, ein gutes Fundament. Das steht auf jeden Fall.
Und für euch ist es natürlich selbstverständlich, weil Returnity ist so euer täglich Brot und es geht eigentlich fast nur darum. Aber wenn jetzt Leute zuhören und die haben noch nicht returnity.de eingegeben, dann geht vielleicht nochmal ganz kurz drauf ein, so was muss man sich jetzt unter den Produkten vorstellen? Was bietet ihr da so an? Es sind ja nicht nur T-Shirts, wie du gesagt hast.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ihr seid da ja schon deutlich weiter. Und vielleicht auch nochmal so, das sind wie vergleichbare Marken oder so, dass man einfach mal euch noch ein bisschen mehr einordnen kann. Zielgruppe haben wir gerade gehört, aber Streetwear ist natürlich weit gefasst und viele haben vielleicht auch so ein klassisches Bild davon, was ihr gar nicht so erfüllt.
Ja, das stimmt. Also Studio ist ein sehr, sehr großer Begriff. Über DevShop bis hin zu Farfetch ist, glaube ich, die Spanne sehr, sehr groß. Und ich glaube, da muss man einmal, kann man das Unterschied definieren. Ne? Ich glaube nicht sagen, so wie wir machen, ist es richtig, aber wir haben so unsere Linie halt gefunden vom Produkt. Das ist eine sehr clean, ästhetische, aber auch extravagante Mode, die wir machen. Wir wollen unseren Kunden von Kopf bis Fuß bedienen, deswegen ja auch unser erster Sneaker gemeinsam mit dir, bis aber hin zu sehr, sehr hochwertigen Jacken in allen Bereichen. Und wir haben ja jetzt auch schon seit anderthalb Jahren, also seit drei Jahren arbeiten wir auch mit unserem Creative Director Andy zusammen, der uns ja da auch, sage ich mal, auch der auch großen Teil dazu beigetragen hat, wo die Marke jetzt steht, auch von dem kreativen Prozess. Und ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr hochwertiges Produkt, legen sehr, sehr viel Wert auf hochwertige Materialien, auf besondere Schnitte, aber natürlich auch ein sehr cleanes, ästhetisches Bild im Designprozess. Und ich glaube, es ist immer sehr, sehr schwer, seine Produkte zu beschreiben. Ich glaube, wichtig ist einfach mal, das wahrzunehmen über den Content, den wir machen und damit natürlich auch über die Produkte, wie wir ein Styling machen und so. Und dann ist es, glaube ich, schon viel einfacher, als das jetzt in Worte zu verpacken. Ne?
Ja, aber man kann eigentlich sagen, ihr stattet jemanden von Kopf bis Fuß aus, also wirklich.
Absolut. Ja, genau.
Der Schuh ist vielleicht noch so das letzte Puzzleteil, kann man fast sagen, weil ansonsten gibt es von Returnity, es gibt Jacken, es gibt diverse Hosen,
Oberteile. Wir wollen auch eine Home- und Lifestyle-Brand werden. Also wir wollen eine Lifestyle-Brand sein und wir wollen dem Kunden, sage ich mal, von Returnity nicht nur von Kopf bis Fuß, sondern auch im Alltag eigentlich ermöglichen, dass Returnity dabei ist. Und das ist wirklich wichtig. Aber es ist halt sehr, sehr schwer, das so in Worte zu fassen, sag ich mal. Ne? Weil wenn du jetzt sagst, wir starten immer von Kopf bis Fuß auch, könnte das auch eine Outdoor-Bekleidung sein, weißt du? Also deswegen ist es wichtig, das einfach mal dann auch visuell wahrzunehmen.
Ja. Trotzdem kann man auch noch ergänzen, dass auf jeden Fall unser Produkt deutlich stimmiger über die letzten Monate geworden ist. Also für uns schon auch das gesamte folgende Jahr und auch das darauf, weil die Kollektionen schon abgeschlossen sind. Deswegen sind wir deutlich weiter im Produkt und wissen, was da folgt und haben sicherlich auch ein anderes Bild von der Brand, weil wir schon wissen, was kommt. Aber wenn man sich die Vergangenheit anguckt, war da das teilweise alles nicht so notwendig und es geht auch übers Produkt hinaus, sondern da sprechen wir von Brand Identity, von Vision und allem, was dazugehört. Und ja, das sind Fragen, die wir uns anfangs gar nicht stellen brauchten, weil wir einfach ein Produkt gedroppt haben und es hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Und dann haben wir einfach das gemacht, was wir gut fanden und waren da auch sehr sprunghaft und haben da wenig Wert drauf gelegt, einen roten Faden zu finden. Und ich glaube, mittlerweile haben wir es geschafft, dass nicht auf jedem Produkt Returnity draufstehen muss und man erkennt es trotzdem durch Silhouetten, durch Waschverfahren, durch Farben, die wir verwenden. Und da Und da haben wir einen starken Shift gemacht und, glaube ich, einen guten Wiedererkennungswert geschaffen.
Laura und ich waren am Anfang halt, hatten gar keinen Plan von irgendwas, ne? Keine Ahnung von Produkt, keine Ahnung von Marketing, egal was. Aber vor allem auch vom Produkt ja gar nicht. Also wir wussten ja nicht mal, wie eine Mastertabelle funktioniert. Wir brauchten natürlich auch die richtigen Leute, aber wir brauchten noch diese paar Fehltritte, um zu merken, was wichtig ist für eine Brand. Und ich glaube, dass es wir genau verstanden haben, was jetzt ankommt, langfristig eine richtige Brand aufzubauen, mit der man was verkörpern kann. Und das hat echt lange gebraucht, dieser Prozess. Corporate Design, Corporate Identity und das ganze Markenbild auch rund um das Produkt hat in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr viel Kraft und Zeit aufgenommen. Und das kommt jetzt aber erst zum Tragen. Ne? Also die Früchte sieht man jetzt erst. Ja,
ja, ich meine, es gibt ja viele Streetwear-Brands, ganz klar, wenn man jetzt auf Instagram oder so unterwegs ist, es gibt etliche Brands und man sieht natürlich bei vielen auch, dass es ähnlich ist. Also es wird einem dann ja auch vorgeschlagen. Also du hast dann irgendwie den Hoodie mit einem großen Print oder so und vielleicht noch ein T-Shirt dabei oder eine Hose.
Das funktioniert auch. Das ist halt der kommerziellere Weg. Ich glaube auch, unsere Produkte sind nicht kommerziell gestaltet. Das ist auch wichtig. Ich glaube, wenn wir kommerzielle Produkte machen würden, würde unser Produktportfolio anders aussehen. Damit würden wir aber auch in andere Häuser gehen müssen und einen anderen Weg gehen müssen. Und davon haben wir uns halt distanziert. Den wollen wir halt nicht gehen. Aber man muss schon unterscheiden von der Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Wir wollen eine ziemlich modische Zielgruppe erreichen. Das sind unsere Silhouetten, das sind unsere Farben, so sind unsere Schnitte und auch unsere Produkte gestaltet. Und das ist auf gar keinen Fall mehr so das klassische kommerzielle Streetwear-Brand, was man jetzt im Snipes und P&C dieser Welt sieht, was jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint ist, sondern das haben ja alle ihre Daseinsberechtigung. Und da gibt es auch wahrscheinlich eine viel, viel größere Kundengruppe als die wir anstreben. Aber wir haben uns halt mal irgendwann gefragt, was wollen wir denn haben und was wollen wir denn kaufen? Was finden wir irgendwie cool für unsere eigene Marke? Und ich glaube, da war uns sehr wichtig, dass wir, wenn wir das jetzt noch lange machen, auf jeden Fall authentisch dabei sind und uns mit dem, was wir machen, identifizieren können. Weil sonst geht irgendwann die Motivation, denn Laura und mein Hauptantrieb ist nicht das Geld dahinter oder was auch immer, sondern die Brand ist unser Hauptantrieb.
Und ich glaube, wenn wir von Vergleichbarkeit sprechen, ist es sicherlich im kommerziellen Wege, den man einschlagen kann, wo wir uns aber klar von distanzieren, die leichte Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind die günstigere Version von und schafft da irgendwie ein anderes Produkt, was eben vergleichbar ist. Aber wir haben eben uns so klar positioniert, dass wir sagen, okay, unser Produkt ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle 10, 20 oder 30 Euro teurer, aber es ist eben nicht zu vergleichen mit anderen Brands.
Ja. Und Lauren, du hast gesagt, ihr kommt ja aus diesem sehr Social-Media-lastigen Marketing, würde ich mal sagen. Vielleicht können wir grundsätzlich nochmal, bevor wir darauf eingehen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie das Ganze überhaupt gestartet ist, nochmal kurz so ein bisschen auf ein paar Fakten eingehen. Ich sag mal, ihr habt ja unglaublich viele Social-Media-Follower, Followerinnen, TikTok, Instagram. Ihr erreicht monatlich Millionen Menschen. Vielleicht könnt ihr da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und auch nochmal so oft auf die Unternehmung jetzt, wo steht ihr da, was so Mitarbeiterzahl und sowas angeht?
Yes, also wenn wir in Zahlen sprechen wollen, dann hast du es auf jeden Fall schon gut auf den Punkt getroffen, dass wir mittlerweile über verschiedenste Kanäle hinweg Millionen von Menschen monatlich erreichen, was uns natürlich auch mit sehr viel Stolz auch irgendwo trifft, auch wenn man jetzt irgendwie draußen auf der Straße rumläuft, man immer häufiger die Returnity-Produkte und man merkt oder realisiert selber erstmal, okay, krass, das ganze Ding ist ein bisschen größer geworden als gedacht oder irgendwie ursprünglich mal vorstellbar gewesen zu sein.
Ist auch ein cooles Gefühl, oder?
Ja, mega.
Gerade wenn man
mega
in einer anderen Stadt ist. Also ich glaube, in Oldenburg, wenn ihr hier durch die Innenstadt lauft, werdet ihr immer Leute sehen. Aber ich habe auch schon in Düsseldorf und in anderen Städten Leute mit der Shoulderbag gesehen.
Gefühlt woanders sogar öfter, weil hier in Oldenburg, so, wir sind eigentlich relativ unterm Radar. Also ich glaube, unseren Standort juckt hier eigentlich keinen. So, deswegen, wir sind eigentlich gerade in Dachregion eigentlich überall in jeder Stadt vertreten und Oldenburg kommt irgendwie ganz, also sehr, sehr weit hin, so Städte-Ranking angeht oder so.
Ja, definitiv. Aber klar, es ist ein besonderes Gefühl und das flacht auch nicht ab. Also haben wir letztens noch drüber gesprochen, also auch nach irgendwie jetzt 6 Jahren oder so ist es immer noch besonders und ich glaube, die Magie geht nie flöten.
Ja.
Ja, wir sind groß geworden tatsächlich auf Instagram durch Gewinnspiele, haben über Sneaker-Gewinnspiele, also schon immer mit passenden Partnern, die zur Brand irgendwie gepasst haben und die Kundschaft, die man sich aufgebaut hat, dass die schon auch zu unserem Produkt passt, ja, dann quasi eine Community aufgebaut und sind darüber über Social Media schnell gewachsen und haben es dann aber auch von Anfang an geschafft, irgendwie nicht nur auf eine Plattform wie Instagram zu setzen, sondern waren von Anfang an sehr bedacht, dass wir uns da irgendwie loslösen von dem Risiko, was ist, wenn mal die Plattform down ist oder was auch immer. Und dementsprechend haben wir schon immer viele, viele E-Mail-Adressen gesammelt, sind da irgendwie mittlerweile bei 200.000 im Verteiler.
Ja, ich glaube, wir waren am Anfang mehr, also viel marketinglastiger und viel affiner in diesem ganzen Thema als in dem Brand-Thema. Wir haben dann halt Wellen geritten von Produkten, die uns teilweise auch ja, Hypes mitgebracht haben und halt sehr, sehr schlau im Online-Marketing über alle Kanäle hinweg gemacht, ob das jetzt die Social-Channels sind mit Instagram oder relativ früh auf TikTok gegangen oder Newsletter oder Affiliate-Marketing oder SMS-Marketing oder einfach eine vernünftige organische Content-Strategie aufgesetzt, weil wir einfach ja sehr unternehmerlastig da rangegangen sind und halt gute Prozesse und Strukturen geschaffen haben. Und dann kann man sich vorstellen, man eine Brand ist und man hat irgendwie 1, 2, 3 Drops im Jahr und man schafft es dann, die Leute zu erreichen, dann erweitert man sein Produktportfolio, sein Drop-Portfolio, wir haben verschiedene Linien aufgebaut und dadurch konnten wir dann relativ easy skalieren und mussten gar nicht so viel Neukunden, weil wir den Bestandskunden erstmal viel abholen konnten und dann ja, ist das so hat das so seinen Lauf genommen. Ich glaube, viele hören dann immer so Instagram-Gewinnspiele, ja, das waren unsere Wachstumsschübe, sage ich mal, aber wir sind immer gewachsen jeden Tag, wir haben dann vielleicht 2, 3, 4 Gewinnspiele im Jahr gemacht, so maximal, aber haben es immer sehr schlau gemacht und haben halt einfach brutal konstant gezeigt und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel des Erfolgs bei uns, dass wir immer da waren. Seit jetzt fast 6 Jahren dieses Jahr, aber ich sag mal so die ersten 2, also eigentlich auch die ersten 2,5 Jahren, so wir haben es ja auch gesagt, so dass du eigentlich einer der Momente warst, wo auch ja unser Business nach unserem ersten Drop, wo wir angefangen haben, haben wir nichts verkauft, es war ein Produkt am ersten Tag, 0 Uhr hat ein Neukunde gekauft und wir dachten so, okay, let's go in den Club, das wird eine easy Reise, so und das war es dann, das war ein Neukunde am ersten Tag, der Rest war Family and Friends und dann war unser Geld weg, dann haben wir uns ja mal getroffen, hast uns ja auch viel mitgegeben, Austausch, hast gesagt, holt euch mal einen Plotter und so weiter und bedruckt mal eure T-Shirts selber. Und dann habt ihr irgendwie so ein bisschen Print on Demand und dann haben wir halt einfach fucking Gas gegeben und haben trotzdem, obwohl wir immer noch gefühlt nichts verkauft haben, einfach jedes Jahr 3, 4, 5 Kollektionen und das immer erweitert. Und ich glaube, diese Konstantheit und einfach immer weitermachen und sich gar nicht blenden lassen von den Zahlen, wie schlecht auch immer die waren und was andere gesagt haben, haben wir einfach den Traum gehabt, eine Marke aufzubauen. Und wir hatten auch Zeit, ein bisschen neben unserem Studium und Ausbildung da einfach weiter drauf zu pochen und dann kommt das, der Erfolg kommt dann einfach, wenn man Gas gibt.
So. Ja, sorry. Vielleicht nochmal ganz kurz, um das Thema abzuschließen, was du gerade auf den Nose wolltest, um das Ganze mal irgendwie in Zahlen ein bisschen einzuordnen. Also du hast schon eingangs erwähnt, das macht jetzt ein paar Millionen, davon 90%, aber aktuell noch D2C, das wollen wir natürlich shiften, das soll der
D2C, einfach nur, weil nicht jeder...
Genau, also, Direct-to-Consume, also nur über unseren Online-Shop.
Ja, über euren Online-Shop.
Tatsächlich auch nicht irgendwie Offline-Stores oder was auch immer, sondern wirklich rein über returnity.de, über den einen Store, den wir haben, machen wir so 90% aktuell. Und der Wholesale soll natürlich prozentual noch deutlich mehr Relevanz bekommen, aber das Ding geht jetzt erst ins Rollen. Das war jetzt die erste Order-Saison, wo wir eben die Türen für den Einzelhandel auch aufmachen, aber eben sehr, sehr selektiv mit Bräuninger, mit Biesten, um uns da eben auch image-technisch quasi an die Häuser zu hängen, die eben genau die Vision von Luxury Streetwear verkörpern als eben vielleicht etwas kommerzielleres. Genau, wir sitzen jetzt hier in Oldenburg in unserem Office mit roundabout fast 20 Mitarbeitern, machen Fulfillment selber, haben ja alles in-house. Und sind jetzt im 6. Jahr.
Ja, das ist echt krass, ja. Sind hier auch, ja, crazy Reise. Wenn wir angefangen haben, wir so im Nähzimmer meiner Oma gestartet. So, jetzt sitzen wir hier in Headquarter mit 650 Quadratmetern, über Fulfillment Center mit über 1000 Quadratmetern. Das sind schon Größen. Neben Returnity auch noch ja, weitere Gesellschaften, weil wir andere Projekte haben, begleiten auch ja, junge Partner, die Reichweite auf Social Media haben, vielleicht auch mit neuen Brands, die wir dann aufmachen. Aber Returnity ist unser Hauptfokus und waren noch zwischenzeitlich mal ein paar mehr Leute. Jetzt aufgrund unserer Transformation haben wir ja auch einfach viele Teilzeit und gegen Vollzeit ersetzt und setzen jetzt halt auch sehr, sehr krass auf eine Omnichannel-Strategie, die sehr wichtig ist in den kommenden Jahren. Da wird sich auch unser Umsatz einfach auch shiften, weil auch in unserem Preissegment ist, sag ich mal, rein über den Online-Shop im klassischen D2C-Bereich immer schwerer wird jetzt gerade. Und da ist auch der Fokus vor allem ja, auf den neuen Vertriebskanälen starken Wachstum hinzulegen in den nächsten Jahren und dann auf jeden Fall relativ schnell auch in den 8-stelligen Bereich zu gehen.
Wie habt ihr euch, also ihr sagt, ihr seid beste Freunde, wie habt ihr euch oder wann habt ihr euch dann entschlossen, pass auf, wir wollen jetzt was gründen, weil Lauren, du hast gesagt, es war eigentlich jetzt nicht der Gedanke, wir wollen unbedingt Bekleidung machen, sondern eher, wir wollen irgendwie selbstständig sein. Mhm. So, wie kam das? Du bist gerade schon drauf eingegangen, Tom, so am Anfang, man startet irgendwie, man weiß noch gar nicht so richtig, wie geht man es an, bleibt dann aber dran. Aber wie ist überhaupt der Gedanke entstanden? Was habt ihr euch davon erhofft? Und was habt ihr dann auch in der ersten Zeit, weil ihr habt gerade gesagt, es war ja eigentlich ein Nebenbei-Ding. Mhm. Also ihr habt ja noch studiert, Ausbildung gemacht. Geht mal ganz kurz darauf ein, bis hin zu dem Moment, wo es dann so richtig Klick gemacht hat, ja. Wo ihr dann gesagt habt, jetzt Returnity Vollzeit, jetzt geht das Ding sichtbar nach vorne.
Mhm. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir schon von Anfang an gesagt haben, es ist kein Hobby, sondern es ist ein Projekt, weil für ein Hobby steckte da von Anfang an viel zu viel Zeit, viel zu viel Leidenschaft und viel zu viel Energie drin. Das Ganze kam zustande bei einer Auswärtsfahrt. Also wir haben zusammen damals auch so richtig das erste Mal überhaupt kennengelernt oder sind da auch beste Freunde geworden durch den Fußball und waren dann bei einer Auswärtsfahrt und wussten, okay, unser Abitur ist bald vorbei. Und wir hatten auch schon Ausbildung und Studium unterschrieben und es war schon sicher, wie es für uns weitergeht. Aber wir hatten trotzdem eben eine Gap dazwischen von so 2-3 Monaten, bis es losging. Und haben uns gefragt, was machen wir eigentlich in dieser Leerlaufzeit? Und da haben wir gesagt,
das war sehr langweilig.
Uns war das sehr langweilig, ja, das stimmt. Und dann haben wir eigentlich gedacht, das ist der ideale Zeitpunkt. Wir haben nichts zu verlieren. Lass doch mal die Chance nutzen. Und uns einfach mal selbstständig machen. Man hatte natürlich da durch Social Media etc. so ein paar Vorbilder, wo man gesehen hat, wo die Reise mal hingehen kann. Aber das fühlte sich surreal an. Also dass man jetzt mittlerweile irgendwo da ist, wo man mal früher irgendwie das sich bei weitem nicht ausmalen konnte, ist schon verrückt. Aber wir haben uns nie, also über nichts Gedanken gemacht. Nicht, wo die Reise hingehen soll, nicht, was soll die Brand mal irgendwie verkörpern, wofür soll sie stehen, was soll sie können. Sondern wir haben einfach wirklich komplett blauäugig, also würden wir so natürlich auch nie wieder machen, aber das ist der jugendliche Leichtsinn und das war vielleicht auch zu dem Zeitpunkt genau richtig so, hat uns eben dahin gebracht.
Ja, wir waren 18 und 19 oder 18 und 20, wir waren krass jung, so, wir waren getrieben von irgendwie, fuck, sind kein Fußballprofi geworden und jetzt lass uns irgendwie was Neues aufbauen. Ich glaube auch diese Reflexion kam so im vergangenen Jahr, dass wir mir eines unserer größten Träume, die wir als Jugendlichen hatten, das war so ein gemeinsamer Pain, den wir hatten, ich glaube, der uns extrem zusammengeschweißt hat, weil wir haben einfach in den vergangenen Jahren auch viel über uns selbst gelernt, dass wir gemerkt haben, so da gab es einen großen Traum, den haben wir nicht gepackt, das war Fußballprofi. Und dann haben wir uns einfach gemeinsam einen neuen Traum geschmissen. Und ich glaube, das hat auch so diese krasse Freundschaft gemacht, weil wir so dieses Leiden, dass wir das nicht geschafft haben. Und dann haben wir so gemeinsam ein neues Projekt und da haben wir direkt gemerkt, so, oder wir haben uns auf jeden Fall gedacht, so hier haben wir keinen Trainer, der uns nicht aufstellt und hier liegt es auch nicht an Talent, sondern das ist einfach fucking harte Arbeit. Und wenn wir so, und das können wir, das haben wir beim Fußball hin, haben wir auch immer gezeigt, aber da war es nicht nur harte Arbeit, sondern da hat auch ein bisschen Talent und irgendwie Glück und das war hier nicht der Fall. Dann haben wir einfach Vollgas gegeben und es war super wichtig, dass wir keinen Plan von irgendwas hatten, dass wir nicht nachgedacht haben, weil wir waren 2,5, 3 Jahre waren wir nicht da eigentlich und alle haben gesagt, warum macht ihr das, hört auf, eure Zahlen, dies, das und so, aber wir waren da so blind so. Wir haben einfach an uns geglaubt.
Du hast ja deine Bankausbildung gemacht.
Ja, genau. Ich bin dann ja nochmal versucht, ein bisschen irgendwie professioneller Fußball zu spielen.
DFB-Pokal gegen Werder getroffen. Ja. Kann man ja auch alles erwähnen. Ja. War das die Bild-Zeitung oder wer hat dann irgendwann doch über dich dann auch berichtet? So hier.
Alle.
Ja, alle. Das war schon
der Torschütze.
Ein toller Moment dann natürlich. Es war auch eine geile Zeit. Ich habe dann nochmal Regionalliga gezockt und so und das dann ein bisschen versucht. Aber das war auch eine heavy Zeit. Ich habe dann halt gesagt, okay, ich mache dann statt Studium Ausbildung neben Fußball, weil man will es nochmal versuchen und das frisst einfach extrem viel Zeit. Und dann noch die Selbstständigkeit war dann schon wirklich heavy, aber es war damals auch keine Arbeit. Das war ein Projekt und das hat sich alles anders angefühlt, was man gemacht hat. So, damals ist man dann 6 aufgestanden, so hat gearbeitet zur Banklehre, danach zum Fußball und abends dann 21 Uhr Büro getroffen mit Lauren, dann halt bis nachts 1 Uhr alles gemacht, über Kundensupport bis hin zu Pakete verpackt, bis Retouren aufgearbeitet, aber das war alles Magic so. Das kann man gar nicht vergleichen. Und ich glaube, irgendwann wird man das reflektieren, aber jetzt auch noch nicht, weil wenn ich jetzt mich zurückversetze, das, was wir jetzt haben, ist halt mehr als normal. Und der Druck, der immer dazugekommen ist, der wächst und wächst und wächst. Und dann weiß man das manchmal gar nicht wertzuschätzen oder kann das auch gar nicht vielleicht genießen auf dem Level, wo man jetzt arbeitet, was man für Möglichkeiten hat.
Was vielleicht noch besonders war in der Anfangszeit, wir sagen mal, wir sind so deutsche Unternehmer, aber ich glaube, diese Werte, so abgedroschen das auch klingt, die haben wir uns eben hoch auf die Fahne geschrieben und ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie sehr konservativ ist oder nicht also risikoarm, aber uns war es einfach von Anfang an wichtig, dass wir Studium und Ausbildung fertig machen, komme was wolle. So, das war uns einfach wichtig, dass wir das in der Tasche haben und ich glaube aber genau deswegen,
Pain aber.
war auch oft ein Pain, aber ich glaube genau deswegen hatten wir eben diese Scheuklappen und haben das komplett außer Acht gelassen, wie schlecht das eigentlich läuft und wie schlecht die Zahlen aussehen, weil es uns komplett egal war, weil wir gesagt haben, wir haben doch immer noch 3 Jahre, bis es erst fruchten muss und deswegen haben wir immer irgendwie weitergemacht, weil wir uns gesagt haben, okay, in 3 Jahren nach Ausbildung, nach Studium, dann müssen wir es hauptberuflich machen und noch nicht jetzt und ich glaube, das war auch nochmal ein Grund, warum wir überhaupt immer wieder weitergemacht haben.
Naja. Und dann war es aber zu dem Zeitpunkt, als ihr dann beide durch wart, zeitgleich?
Nee, nicht
nahezu, nahezu.
Nahezu. Und dann war es aber an dem Punkt, wo ihr gesagt habt.
Ende 2019 hatten wir so, da hatten wir noch so fast anderthalb Jahre, bis wir dann los mussten. Also Lauren ist, glaube ich, Anfang 21 fertig geworden.
Ja.
Und ich war Mitte 20 wurde ich fertig. Aber ich habe dann halt gesagt, solange Lauren nicht fertig ist, mache ich so Teilzeit in der Bank. Das heißt, ich hatte dann schon noch ein bisschen mehr Zeit. Aber bei Lauren war ja auch dann die Corona-Zeit und so. Und der Mann weiß auch, wie man das macht, dann so zu Studien so zu dribbeln und so alles. Und dann habe ich aber auch ein bisschen gedribbelt bei der Bank und so. Also das war dann schon eine Zeit. Aber 2019 gab es so einen Klickmoment so Richtung Black Friday. November hatten wir so eine Kollektion. Da haben wir nochmal unser ganzes Kapital reingeballert. Es war auch so die erste Kollektion, die wir, oder eines der Kollektionen, die wir dann auch wieder gar nicht selber bedruckt haben, sondern wir hatten dann auch über Alibaba und so ein, zwei Special Products bestellt, so, und die dann selber gebrandet und auch, ja, einfach hier so über Textilgroßhandel vielleicht bei ein, zwei Produkte bestellt und die mit Siebdruck gemacht und nicht mehr so Flexdruck, also wir waren ein bisschen variabler und haben dann so die Kollektion in ich bin ehrlich, 5 Minuten oder so Soldout gebracht, das waren so dann 12.000 oder so. Und dann haben wir halt so ein bisschen so Proof of Concept gehabt und wir hatten dann schon Shopify. Ja, das war sick. Ich weiß, ich bin ins Gym gefahren, weil ich so aufgeregt war. Und Lauren hat das zu Hause am Laptop verfolgt und bin ich so wieder ausgestiegen ins Auto und habe so aus seinem Handschuhfach das Handy rausgenommen und ich gucke so Shopify und ich sehe so, das war echt krasser Moment.
Früher auch, als wir so die ersten Air Force Drops hatten und dann sitzt du so in einer Shisha-Bar und hast auf einmal so 10.000 Umsatz in ein paar Minuten und denkst Wahnsinn. Okay, Feierabend, wir gehen in den Club.
Also Wahnsinn. Wirklich, das sind so Momente, die wird man nie vergessen.
Genau, den Moment, was du gerade erwähnt hast, hat Tom auch schon angeschnitten, war vielleicht um so 2, 3 Schlüsselmomente auf der Reise einmal zu erwähnen. Der erste war natürlich bei Gründung und da hatten wir schon Influencer-Marketing vor Release gemacht. Wir hatten schon immer Drop-Marketing gemacht und wollten alles vor Release auf diesen Drop leiten und dann hatte der Beitrag von dem Influencer irgendwie 10.000 Likes vor Release und ihr dacht, okay, bei so einer kleinen Stückzahl, das Ding ist ein Selbstläufer. Dann ging der Release online, 0:01, nach einer Minute die erste Bestellung von jemand Fremden und deswegen, wir waren uns siegessicher. Dann haben wir auch alle Sachen gepackt an dem Abend, ab in den Club, die Flaschen geköpft und am Ende des Tages ist es eben bei dieser einen Bestellung geblieben von jemand Fremden. Und da ging das Geld dann auch aus nach dem ersten Release. Also wir waren ja komplett und sind auch bis heute nur irgendwie von Banken finanziert und anfangs eben komplett selber mit bei Mercedes am Band arbeiten und im Kino irgendwelche Nachtschichten knallen und dann war das Geld aus und dann bin ich auf dich zugekommen, Melvin. Und wir haben uns mal in Wilhelmshaven zusammengesetzt und du hast da nochmal echt wegweisende Unterstützung und Ratschläge gegeben. Ja,
ja, ich finde es auch krass, wie du gerade sagst, so ein Beitrag hat 10.000 Likes und du denkst halt, alles klar, also 100 Leute werden ja hängen bleiben. So, und es ist halt nicht so. Und ich finde, das ist auch was viele vielleicht anders sich vorstellen heutzutage. Es bringt dir nichts mehr, wenn ein, you name it, irgendein Promi, so wie damals bei einer Brand, da hat dann ein Bastian Schweinsteiger deren T-Shirt angezogen bei einer Vertragsverlängerung und auf einmal ist die Marke wieder abgegangen. Das hast du heute nicht mehr.
Also es gibt ja auch viel mehr Brands, viel mehr Persönlichkeiten.
Es gibt ja auch viel mehr, du bist ja nur noch am Scrollen. Mhm. Also wenn jetzt jemand irgendwie was postet, dann siehst du das kurz und dann ist es wieder weg aus deinem Kopf. Dann
kommt der nächste, ja.
Na, und das ist ja auch das, was ihr extrem gut macht, dass ihr wirklich über alle Kanäle mit Influencern, mit Werbeanzeigen,
du musst
komplett die Audience bespielt, damit die halt Returnity auch wirklich im Kopf behalten und nicht nur einmal kurz wahrnehmen.
Ja, wir waren schon spät, als Beispiel so, da gab es ein, zwei Marken, die waren noch früher, die hatten es noch einfacher, auch organisch zu wachsen, aber das ist jetzt fast unmöglich. Also nicht, dass wir sagen, niemand soll es versuchen so, man wird es auch noch irgendwie schaffen können, aber es ist einfach brutal schwer. Jetzt gerade ist der Markt in einem Fashion-Bereich, weil die Hürde zu starten relativ gering ist und gerade die Hürde in den letzten 2, 3 Jahren noch viel geringer geworden ist, weil es super viele Leute gibt, die es als dienstleistungsmäßig auch anbieten, ist der Markt einfach viel zu übersättigt und der wird auch gereinigt auch in den nächsten Jahren.
Es sieht nach außen halt sehr, sehr leicht aus. Ne? Man denkt, ich schicke dem einen Influencer ein Paket, dann macht er eine Story und dann läuft meine Brand schon, aber da gehört ein bisschen mehr dazu. Yes, dann, um das kurz abzuschließen, haben wir uns getroffen in Wilhelmshaven. Du hast uns den Ratschlag mit der Plotmaschine gegeben und gesagt, ey, geht doch nochmal einen Schritt zurück, um dann nochmal 2 vorzumachen. Und genau so war es dann. Dann haben wir uns so eine Plotmaschine geholt und die T-Shirts irgendwie selbst mit der Hand bedruckt und konnten das dann aber eben auch für Abiturjahrgänge, für Friseursalons, also wirklich für die ganze Stadt anbieten und haben damit irgendwie ein bisschen Geld verdient. Und
Textilveredelung auf einmal geworden.
Textilveredler geworden und dann von Kollektion zu Kollektion gehangen. Also dann hast du irgendwie 5.000 Euro eingenommen und die nächste Kollektion hat dann wieder 6 gekostet und so ging es dann immer irgendwie weiter. Und wie Tom gerade auch schon gesagt hat, dann gab es eben diesen Einschlüsselmoment, wo die Kollektion online gegangen ist, die dann in Minuten sold out war. Aber da hatten wir schon bei Shopify die Funktion, dass man sich eben eintragen lassen kann, wenn das Produkt wieder verfügbar ist. Und da haben sich hunderte von Leute eingetragen. Und das war eben der Proof of Concept, wo wir dann selbstbewusst zur Bank gehen konnten und das erste Mal gesagt haben, ey, guck mal, hier wollen mehr Leute bestellen, aber wir können die nicht beliefern und haben da den ersten kleinen Kredit aufgenommen.
Und jetzt seid ihr ungefähr 20 Leute. Das ist ja auch eine extreme Entwicklung. Also ich glaube, gerade so in den letzten 2 Jahren hat sich ja super viel bei euch getan. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz drauf eingehen, wie sich das für euch auch angefühlt hat. Auf einmal sitzt ihr hier in so einem riesen geilen Office mit eigenem Lager und ja, also ganz andere Sphären hat das Ganze angenommen. Zudem ja am Anfang zu zweit Pakete packen, Kundensupport, Tag und Nacht. Ja, und jetzt sind ja eure Aufgabenbereiche auch andere. Jetzt müsst ihr Menschen führen.
Der Schiff war natürlich dann, wo wir von, in Anführungszeichen, Teilzeit in die Vollzeit reingegangen ist, wo wir einfach dann 110% committed waren zur Marke und irgendwie nicht mehr nebenbei ein Side-Project. Dann sind wir auch nach Oldenburg gezogen, haben hier unser erstes kleines Office angemietet, hatten ein kleines Team. Wir waren dann 5, 6, 7 Leute. Und mit einem Team kommen dann aber natürlich, also ist es klar, wenn du mehr Manpower hast und einfach, dann schaffst du mehr so und dann wirst du auch anders wachsen. Aber damit kam auch der Druck. Und der Druck war dann auch da, dass wir einen gewissen Umsatz brauchen, weil wir hatten dann einfach das erste Mal in unserem Leben wirklich Umkosten, Personalkosten. Wir mussten uns selber finanzieren. Wir haben uns bis 2021 keinen einzigen Cent aus der Firma ausgezahlt. Wir haben sogar 2020, wo wir wirklich schon auch 6-stellig Umsatz gemacht haben, nicht mal einen Cent ausgezahlt. Gar nichts, sondern unsere Cola-Kiste selber gekauft. Jede Woche, da haben wir uns abgewechselt, weil wir haben alles unser Wachstum gepumpt. Und damit kam dann einfach ein Druck, das hat sich verändert. Und natürlich auch mussten wir sehr, 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 sehr jung einfach Führungspersönlichkeiten werden. Mussten lernen, mit Menschen umzugehen. In schwierigen Situationen, guten Situationen, mussten lernen zu führen, Aufgaben zu koordinieren. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut gemeistert.
Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Sag nochmal, wie alt ihr seid. Oder jung, hast du gesagt.
Ich bin 25.
Ich bin 26.
Ja, also jetzt, nachdem ihr das Ganze schon 6 Jahre macht, entsprechend immer noch Mitte 20, da sieht man, wie früher eben mit dieser Situation auch konfrontiert wart.
Definitiv. Klar, auf jeden Fall. Da haben wir natürlich auch keinen Lehrer, der uns irgendwie an die Hand nimmt. Und wir haben auch nicht die Mitarbeiter hier bei uns im Team, ehrlich gesagt, die irgendwie durch die Bank weg irgendwie schon ihre 10 Jahre Berufserfahrung haben und das ganze Umfeld kennen, sondern wir haben auch viele Berufseinsteiger und ein sehr junges Team. Und entsteht auch eine super coole Dynamik und auch genau das, was wir uns gewünscht haben. Aber auch das macht natürlich irgendwie das Führen manchmal noch besonderer als ohnehin schon, ja.
Ja, aber wir haben auch wirklich Glück mit den Leuten, die wir geheiert haben und die Leute, die dazugekommen sind. Wir sind ein sehr junges Team, aber wir sind wirklich eine große Familie hier. Und ich glaube, das sind so Werte, die wir auch vorgelebt haben. Das war von Anfang an wichtig, die richtigen Werte in das Unternehmen zu bringen. Ich glaube, da haben wir uns in der Zeit einfach auch viel genetzwerkt. Wir haben uns viel unterhalten. Wir haben aber auch viel gelesen, zu schauen, wie baut man vielleicht die richtige Organisation auf. Und das hat dann auch so 2021 wirklich begonnen. Weil dann mussten wir Strukturen haben, weil früher haben wir alles zu zweit gemacht und da war das alles relativ einfach. Und da brauchten wir keine Strukturen und so, aber dann mussten wir das erste Mal wirklich krass in die Struktur investieren. Dann war auch der Zeitpunkt, wo wir unsere Aufgaben getrennt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt die Aufgabenbereiche trennen, weil es macht keinen Sinn, irgendwie alles zu zweit zu machen oder dann irgendwie alles zu dritt oder zu viert oder so, sondern wir haben dann unsere Organisationsstruktur aufgebaut. Lauren hat dann den kompletten Marketing-Part übernommen. Ich habe mich dann um alles andere gekümmert, was so Produkten, Produktionen, Finance, HR und so weiter angeht und auch das Operations-Thema. Und dann ist es auch Step by Step in die richtige Richtung gegangen.
Gut, jetzt haben wir ganz viel über Returnity gesprochen, über die Entwicklung von ganz am Anfang bis jetzt, wo wir stehen, Status Quo beleuchtet und wir haben es eingangs erwähnt, wir als Nanothings Footwear, also als eine, ich sag mal, Division der Born Originals GmbH dürfen euch begleiten bei der Entwicklung eures ersten Sneakers und auch darüber hinaus. Da bin ich sehr dankbar für, dass ihr da auf mich zugekommen seid und gesagt habt, ey, wie sieht's aus? Hast du Zeit, Lust, Kapazitäten, um uns da zu begleiten? Und da würde ich ganz gerne so ein bisschen drauf eingehen. Wir stehen jetzt ganz kurz vor dem Release des ersten Sneakers. Also wenn die Folge jetzt erscheint, dann ich denke mal 2, 3 Tage später wird der Schuh rauskommen. Wie habt ihr die Entwicklung dieses ersten eigenen Schuhs wahrgenommen? Weil ihr habt schon so viele Produkte gemacht, von Taschen, Jacken, alles. Was weiß ich, also alles. Na, du sagst es selber, Tom, du hast das Game durchgespielt, was Textilien angeht. Und jetzt kommt ein Schuh und wie habt ihr das so wahrgenommen?
Emotional.
Ich wäre auch das Erste, was ich sagen wollte. Also deutlich emotionaler. Ich kann gar nicht sagen, warum das so viel emotionaler ist als alles andere. Vielleicht liegt es auch daran, weil irgendwie schon zig Brands es geschafft haben, irgendwie mal ein T-Shirt zu bedrucken, aber so einen eigenen Sneaker rauszubringen, ist nochmal was anderes. Aber ja, also der ganze Prozess super spannend. Wir waren ja zusammen auch gemeinsam mit dir in Portugal und mal auch so eine Sneaker-Produktion zu sehen oder allgemein so eine Schuhproduktion. Ist auf den ersten Blick gar nicht der Riesenunterschied zu Textil. Also wenn ich jetzt so die Fabriken vergleiche etc. Aber die Abläufe ist dann doch schon deutlich mehr Handwerk. Und dann wird dann nochmal der Hammer angesetzt und rumgeklopft und der Leisten angepasst und Co. Also das ist schon wirklich super spannend und dann am Ende des Tages doch nochmal was ganz anderes.
Ja, ich glaube, deswegen sind wir auch sehr dankbar, das mit dir zu machen. Eine Sache, die man sehr leicht unterschätzt. Ich glaube, es gibt viele, viele Schuhe draußen auf dem Markt, die sehr schnell kaputt gehen, wo die Leute vielleicht die Sohle sich leicht löst oder keine Ahnung was. Das ist einfach, wie Laurin schon gesagt hat, ein viel technischeres Produkt. Und da muss man auf jeden Fall einen Experten dabei haben. Und deswegen sind wir sehr happy, so mit unserem Sneaker jetzt. Ich glaube, die Entwicklung hat auch schon lange gedauert, was aber auch normal ist. Bei so einem Sneaker ist halt was anderes als ein T-Shirt oder Hoodie oder was auch immer. Guckt mal, so unser Hoodie, so die Masterbill ist jetzt schon echt lange die gleiche. So. Dann hat man zwar Entwicklung, aber das ist schon ein Riesenunterschied zum Sneaker. Und einfach super, was super emotional ist, weil das ist so der erste Sneaker. Wir beide haben, ja, das Sneaker-Game kennt man so, war immer viel Hype drum. Vielleicht die letzten ein, zwei Jahre ein bisschen abgeflacht, aber auch Laura und ich haben uns natürlich viel damit beschäftigt damals und sind auch in dieser Welle des Sneaker-Hypes auch mitgegangen. So, wir haben mal einen Sneaker verlost, diesen
10.000 Euro.
10.000 Euro Sneaker, Jordan, Digga. Jordan, ja. So, und jetzt haben wir unseren ersten eigenen Sneaker und das löst was in einem ein. Und ich glaube auch hier im Office war das so dann auch mal wieder sowas, wo alle hingeguckt haben, so, ey, der Sneaker ist da und so, wie fittet der, wie sieht der aus und so. Und ich glaube, alle sind, wir freuen sich ziemlich krass darauf, auf unsere Community. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen sind. Bis jetzt sind die sehr, sehr krass, auch vor allem auch von den Mitarbeitern und den Leuten drumherum. Und sind jetzt mal gespannt, was der Schuh so in unserer Community bewegen wird.
Was ich noch cool finde beim Sneaker ist irgendwie, es ist noch individueller als ein T-Shirt. Also ein T-Shirt, da kannst du jetzt nicht irgendwie den dritten Ärmel erfinden und machst was ganz Besonderes.
Aber bei wahrscheinlich Sneaker, auch schon manche gemacht.
Vielleicht auch schon manche gemacht, aber bei einem Sneaker ist es nicht irgendwie ein Blank, was du bedruckst und irgendwie ein bisschen veredelt, sondern wir haben wirklich von der Silhouette weg alles komplett individuell gestaltet und dann geht's noch darüber hinaus, der Karton, das Seidenpapier, dann irgendwie noch der Dustbag, der dabei ist. Also wirklich sehr, sehr individuell, sehr, sehr besonders und das macht das Ganze, glaube ich, so hochwertig.
Wo seht ihr so die Herausforderungen, vielleicht auch im Ablauf, also in der Entwicklung? Weil Tom, du hast mich relativ früh angesprochen und ich habe dir dann ja auch gesagt, ey, perfekter Moment, um jetzt zu starten. Aber wie du sagst, es ist auch schon mit einem gewissen Vorlauf verbunden, weil du eben so viele Komponenten und verschiedene Themen hast, die einfach passen müssen.
Am Ende. Ich sage, wenn wir jetzt nicht dich als Partner dabei hätten, hätten wir wahrscheinlich noch viel länger gebraucht, weil erstmal richtige Produktionssourcen musst, du musst ja eine ganz neue Expertise aufbauen, die man nicht hat, so, weil deswegen sage ich auch so, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Denim Jacket machst, machst du lieber bei mir, anstatt sich jetzt selber reinzufummeln, aber was du alles beachten musst und was für Komplikationen auftreten können und was auch wichtig ist, bei einem guten Schuh zu beachten. Ich glaube, deswegen war das sehr, sehr wichtig, früh anzufangen und dann den richtigen Partner an seiner Seite zu haben. Aber ich glaube einfach, das Wichtigste beim Sneaker ist einfach Tragekomfort. So, das muss einfach passen und das sind super viele wichtige Elemente, die da eine Rolle spielen und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor am Ende. Weil Design, also jeder kann wahrscheinlich einen coolen Schuh designen und den irgendwie auch einigermaßen cool dann so zusammenzimmern. Aber wenn das dann die Materialien und das alles, was eine Rolle spielt beim Sneaker, ob das der Leiste ist, die Sohle ist und so nicht zusammenpasst, so, dann hat man am Ende vielleicht einen gut aussehenden Sneaker, aber die Leute laufen damit und er fällt halb zusammen. Und ich glaube, das hat man auch in unserer Branche schon oft im Markt gesehen.
Ja, und ich glaube, was halt auch immer wieder beeindruckt, ist so die Vielzahl an Materialien. Also ich glaube, auch im Textil hast du natürlich super viele Zusammensetzungen, Farben, was du alles machen kannst.
Klar.
Aber eben genauso da, das bringt mich so ein bisschen zu unserer Portugal-Reise, wo ich euch dann wirklich die einzelnen Schritte zeigen durfte und auch Fabriken. Und man sieht ja alleine schon, man sagt jetzt, okay, wir stellen uns diese Form von Sohle vor. Und dann bist du halt in irgendwie 4, 5 Sohlenfabriken oder noch mehr, die du im Prinzip dir anschauen kannst. Und jeder hat da halt hunderte Sohlen, die passen könnten. So, ja, wie habt ihr das da wahrgenommen? Also Portugal vielleicht auch so als Land für das Thema Schuhe.
Man merkt, dass sich da sehr, sehr viel um Schuhe dreht, gerade
alles
in den Bereichen, wo wir unterwegs waren. Es war natürlich wieder mal spannend zu sehen, wie die Abläufe sind, wie aber auch die Beschaffungen sind. Also, dass es da irgendwie einen kleinen Shop gibt, nur für irgendwie die Stoffabschläge und Co. Und dass man da dann sich auf die Suche macht nach den richtigen Materialien und dann am Ende des Tages alles aus den verschiedenen Häusern zusammengefügt wird. Aber ich glaube, nicht ohne Grund hat Made in Portugal einen gewissen Standard, für das es steht. Und ich glaube, dass hat unsere Reise, unser Besuch, aber dann am Ende auch das Endprodukt einmal mehr bestätigt, dass da ein sehr, sehr hoher Qualitätsstandard herrscht.
Ja, nicht zu ergänzen, würde ich sagen. Also ich glaube, in den Mengen, in denen wir uns bewegen, ist das vom qualitativen Level, glaube ich, so neben Italien mit das Beste, was man machen kann. Es ist ein europäischer Standard, der sehr, sehr, sehr gut ankommt bei den Kunden und der uns natürlich auch wichtig ist. Und so die Produktionsbedingungen sind natürlich im Endlevel da, wenn man auch, ja, nicht im Gegensatz zu Textil, aber es gibt halt auch, ja, schon andere Qualitätsstandards, nicht nur im Textil, sondern auch im Schuhbereich, an anderen Orten der Welt. Ich glaube, man hat einfach gemerkt, dass die Leute da gerade in dem Ort nichts anderes als Schuhe machen und entsprechend war auch die Expertise. Und deswegen, glaube ich, ist ja ein super Standort, den man da gewählt hat.
Ja, ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, es ist natürlich auch der Vorteil, du kannst mit verhältnismäßig kleinen Mengen starten.
Genau.
Du kannst ein geiles Produkt machen, du hast eine große Auswahl, wirklich italienisches Leder. Ne? Also du kannst wirklich hochwertig das Ganze angehen, aber brauchst ja jetzt nicht deine 5000 Paare von einer Farbe machen.
Ja, das ist wie so, das ist Irrtum im Markt allgemein, auch beim Textilbereich und so. Natürlich wollen die Produzenten ihr Geld verdienen, aber wenn es schlaue Leute sind, dann fangen sie auch mit einer Marke bei niedrigen Stückzahlen an, dann bringt einem nichts, wenn die Ware da liegt, weil dann wird kein neuer Auftrag platziert. Deswegen ist, glaube ich, auch da einfach für Leute, die starten wollen, wichtig, dass man wirklich mit geringen Stückzahlen anfängt, ein Produkt auch im Markt antestet. Natürlich sollte man auch ein bisschen selbstbewusst sein, aber lieber vorsichtig und dann nochmal lieber nachordern oder zweiten Colorway nachschieben oder so. Und ich glaube, das ist super wichtig, da so eine Möglichkeit zu haben. Auch sonst hätten wir das nie gemacht.
Und welches Potenzial seht ihr in dem Produkt? Ich frage, weil es gibt ja Marken, die es vielleicht schon einen Moment länger gibt als eure, die mittlerweile sehr viel Schuhe machen. Also die erst nur Textilien gemacht haben, jetzt Schuhe und also mehrere Marken, würde ich sagen. Seht ihr da für euch auch so ein Potenzial, dass das einfach nochmal ein großer Bereich werden kann in der Produktpalette?
Frag gerne übermorgen nochmal, dann wissen wir mehr. Aber klar, also ich glaube, in dem Markt, also speziell in dem Streetwear-Markt, in dem wir unterwegs sind, gibt es nicht eine Handvoll oder gibt es nicht viele Brands, die Sneaker anbieten können oder es aktuell tun. Und da sehe ich auf jeden Fall oder sehen wir auf jeden Fall gerade großes Potenzial, da eine Lücke zu füllen oder eben da zu sein und als einer der wenigen Vorreiter zu sein. Und das ist natürlich ein Momentum, was wir mitnehmen wollen. Und Sneaker 2, können wir auch schon sagen, ist in Planung und für den Sommer ist was in Planung. Also das Thema Footwear wird auf jeden Fall spannend und wird uns auch in der Zukunft noch begleiten.
Ja, definitiv. Ist wahrscheinlich sogar, wenn das jetzt gut anläuft, aber ich glaube, das wird gut anlaufen und danach auch im Handel eine Rolle spielen, weil es einfach viel mehr Sneaker-Stores dieser Welt gibt, als irgendwie, ist das eine der wahrscheinlich langfristig wichtigsten Produktkategorien, die wir auch haben werden. So, wenn man jetzt mal ganz weit in die Zukunft schaut, in so 24 bis 36 Monaten gerade über den Handel. Deswegen sind halt von der Silhouette aktuell schon zwei Colorways in Planung. Ja, dann ein neuer Schuh in zwei Colorways und ein Slide in zwei Colorways und so ein Boot für den Winter. Also relativ viel da, weil ich glaube, das Potenzial im Markt ist auf jeden Fall da. Es gibt schon eine Menge Brands, wie du auch gesagt hast, die in den letzten Jahren auch das Thema aufgegriffen haben und es sehr, sehr gut machen. Also, aber da merkt man auch, dass es brutal funktioniert und es ist jetzt, wenn wir uns mal jetzt an unsere Bubble, wo wir rauskommen, irgendwie so die 10 Marken greifen, dann haben vielleicht 2 davon Schuhe. Und ich glaube, deswegen ist es die Konkurrenz auch nochmal andere. Und ich muss sagen, man kann da so viel machen mit einem Schuh und es gibt so viele Varianten. Bis man das jetzt mal wieder durchgespielt hat, dauert es vielleicht ein paar Jahre und Textil haben wir wirklich durchgespielt.
Ja, perfekt. Das bringt mich eigentlich so zum letzten Punkt. Ein bisschen Ausblick. Was liegt bei euch in diesem Jahr an, 24 oder auch danach? Ich glaube, da ist Thema Store ist in Planung, aber auch eine internationale Expansion. Du hast es gerade schon angeschnitten, Tom. Was sind so die nächsten Steps bei euch? Was steht auf der Agenda?
Safe übermorgen ein Milestone, den wir erreichen mit dem ersten Sneaker. Also das ist schon auf jeden Fall ein großer Step, der jetzt folgt, auf den wir uns freuen. Ansonsten sind wir natürlich dieses Jahr und auch schon im letzten Jahr sehr, sehr begleitet von dem ganzen Thema Wholesale. Der Wholesale-Eintritt national, aber wie du auch schon gerade anschneidest, international super spannend. Wir arbeiten da mit 2 Agenturen zusammen. In der Dachregion mit Felix Sonnenschein und international mit der Marcona-Agentur und versuchen da jetzt wirklich komplett Track auf die Straße zu kriegen und das aber trotzdem nach wie vor auch selektiv, um eben zwar weltweit, aber auch weltweit nur in die ausgewählten Häuser reinzukommen, die eben auch unserem Branding extrem gut tun und extrem wichtig dafür sind. Aber wir merken natürlich auch jetzt schon die Synergien auch für D2C, also auch für unseren Online-Shop mit den Stückzahlen, mit den Abnahmemengen, die da zustande kommen, wodurch eben ganz anderes Volumen auf die Straße kommt. Und Step 2 und 3 wird dann natürlich extrem spannend, wenn wir mal die ersten 1-2 Order-Saison im Handel hängen, was die Markenwahrnehmung angeht, auch im Ausland. Jetzt haben wir gerade von heute auf morgen mal eben 10 Türen in Italien geöffnet und wenn wir in Italien in den Top-Häusern hängen, was das auch so mit der Markenbekanntschaft dann auch für den Online-Abverkauf sich widerspiegelt. Ne?
Ja, und im D2C-Bereich da allgemein für die Marke haben wir eine große, große Transformation vor uns, die schon mitten im Gange ist und in den letzten anderthalb Jahren das größte Thema war, das ist eine Transformation im Preissegment, das ist eine Transformation im Produkt, eine Transformation in der kompletten Wahrnehmung der Marke, aber auch eine Transformation der Zielgruppe. Und da müssen wir vielleicht 2024 vielleicht mal ein, zwei Nackenschläge online kassieren, was uns aber, glaube ich, langfristig gut tun wird, um dann auch im D2C-Bereich, also Direct to Consumer, eine neue Zielgruppe zu erreichen, weil wir halt anders groß geworden sind mit einer anderen Zielgruppe. Und jetzt ist die große Herausforderung, diese Transformation einzuleiten, aber trotzdem irgendwie unsere Community, unsere Bestandskunden nicht zu verlieren, sondern weiterhin auf den Weg irgendwie mitzunehmen. Und deswegen ist es eine große Herausforderung, eine vernünftige Preisstrategie zu haben, sowohl im Wholesale auch, auch online, dass wir online trotzdem auch noch unsere Community mitnehmen können. Und das ist der größte Step, also diese Transformation online. Und dann natürlich der Einzelhandel, wie Lauren gesagt hat, als absolute, ja, ein absoluter Wachstumsfaktor in den nächsten Jahren. Und damit einhergehend können wir neue Märkte erschließen, weil die Wahrnehmung, wenn man 30 Türen in Italien hat oder 15 Türen in UK, ist dann eine andere. Dann können wir auch mit unseren Marketingkanälen in den einzelnen Ländern ganz anders aktiv werden und hoffen dadurch natürlich auch wieder online ein enormes Wachstum zu erzielen. Und dann sind wir mal gespannt, was alles kommt. Aber das Jahr jetzt ist vor allem für uns oder war auch für uns eine große Herausforderung, im letzten Jahr schon in diesen Rhythmus zu kommen. Weil im Einzelhandel hatten wir einfach einen brutalen Vorlauf, auch vom Produkt und so weiter. Den mussten wir uns erkämpfen, sage ich mal. Und das ist jetzt, ja, 2024 so ein Jahr, wo eigentlich sich alles dreht rund um die Marke. Und dann, glaube ich, kann 2025, 2026 wird dann nochmal ein richtiger Schub kommen. Und dann auch mit unserer hoffentlichen Point-of-Sale-Strategie, die wir dann an den Tag legen, dass wir in unterschiedlichen Ländern, aber auch Standorten in Deutschland, eigene Stores aufmachen wollen, um einfach das Kundenerlebnis nochmal anders zu machen, um die Marke haptisch erlebbar zu machen, um unsere Community aber auch zu aktivieren. Das sind so einfach sehr, sehr wichtige Steps für uns, aber das muss alles Step-by-Step erfolgen.
Ja, mega inspirierend. Also ich sage das auch immer, wenn ich mit Leuten spreche, so, ich finde es krass, was ihr beide einfach hier aus Oldenburg heraus bisher aufgebaut habt, wie ihr auch da dran bleibt und das weiter jetzt vorantreibt. Und du hast es ja gerade beschrieben, oder ihr beide, was da jetzt in Planung ist und wo ihr auch wirklich aktiv dran arbeitet. Also es sind jetzt keine Luftschlösser, sondern ihr seid wirklich aktiv hinterher.
Viele sehen das dann auch gar nicht.
Genau, also viele können, also es ist auch klar, dass man sich keinen Begriff davon machen kann, wie viel da dran hängt an Arbeit, an Gedanken, ne? Also wie viele Gedanken man sich auch einfach macht, wie positioniere ich mich, in welche Läden gehe ich rein und so weiter. Super viel, ich habe da großen Respekt vor, ich freue mich immer, das Ganze irgendwie schon so seit Tag 1 miterleben zu dürfen, vielleicht auch nochmal ein bisschen enger als der ein oder andere.
Definitiv.
Und bin gespannt, was wir da auch im Sneaker- oder Footwear-Bereich noch auf die Beine stellen können. Wünsche euch ganz viel Erfolg dafür.
Vielen Dank. Vielen
und
Dank.
Freue mich, dass wir ja hier so ein bisschen Einblicke geben konnten. Ja, und würde sagen, so kann man die Folge doch gut beenden.
Hat gerne. Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Danke euch, macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.